Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Man kann es nicht mehr übersehen, wir sind in der Adventszeit. Würzburg ist weihnachtlich geschmückt, schon seit ein bisschen länger. Es gibt Weihnachtssüßigkeiten, wobei es die gefühlt schon seit Oktober in den Regalen gibt. Der Weihnachtsmarkt, den habt ihr wahrscheinlich alle schon besucht, lebt mit Glühwein ein und so. Ganz allmählich wird auch die Musik, die uns von überall her berieselt, weihnachtlich. Und wir haben ja auch schon heute ein typisches Weihnachtslied gesungen, freudiges Weihnachtslied, macht hoch die Türen. Ist auch da oben in dem Gesangbuch aufgeschlagen, altes traditionelles Weihnachtslied. Und dieser jahreszeitlichen Grundstimmung können und wollen wir uns nicht entziehen. Und wir beginnen heute eine vierwöchige Predigtreihe, die am Heiligabend enden wird und in der wir uns mit der Ausdrucksform beschäftigen wollen, die nicht nur, aber besonders in der Vorweihnachtszeit prägend ist, Lieder. Ich frage euch mal, was wäre ein Weihnachtsgottesdienst ohne Weihnachtslieder? Was wäre überhaupt ein Gottesdienst bei uns oder anderswo ohne Lieder? Nun ja, eine Ansammlung von Worten, vielleicht mal mit Instrumentalmusik dazwischen, wie es das ja auch in Gottesdiensten gibt, zum Beispiel von einer Orgel, haben wir hier nicht oder extrem selten haben wir hier Instrumentalmusik, aber ihr kennt das ja von anderswo. Instrumentalmusik kann sehr beruhigend sein oder auch je nach Art der Musik sehr aufwiegelnd. Aber die meisten Menschen verbinden mit Instrumentalmusik keine ganz konkrete Geschichte, keine Botschaft, die man gut weitererzählen könnte. Gibt es vielleicht wenige Werke, die da eine Ausnahme machen, so Peter und der Wolf und so, da wird ja eine schöne Kindergeschichte erzählt mit Instrumentalmusik. Aber Worte, also so etwas wie Predigt oder eine Andacht oder eine Lesung, erzählen uns Fakten und Geschichten, regen uns zum Nach- und Mitdenken an, fordern uns im besten Fall heraus, etwas in unserem Leben zu überdenken und zu ändern. Reine Instrumentalmusik berührt uns woanders, nicht auf der Verstandesebene, sondern auf der Gefühlsebene und vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer als unsere Gefühlsebene. Und da es so viel Musik gibt, wie es Menschen gibt, drückt die Musik als solche, die reine Instrumentalmusik, alles das aus, was Menschen fühlen. Die ganze Palette, als Beispiel eben Freude, Trauer, Liebe, Hass, Mut, Angst, Zärtlichkeit und Aggression. Die Musikstile dazu habt ihr sicher schon im Geiste schon zugeordnet, also so von Techno über blubbernder Instrumentalmusik im Fahrstuhl bis Metal. Gibt für alles, für jeden Geschmack etwas. Und gewissermaßen suchen wir uns also eigentlich gar keine Musik aus, wenn wir Musik bewusst hören, sondern die Musik sucht uns so ein bisschen aus. Denn wenn du traurig bist, so richtig traurig, dann kommt dir Partymucke wie eine Farce vor. Und wenn du gerade himmelhoch jauchzend verliebt bist, dann wirst du nicht unbedingt das Requiem von Mozart auflegen. Sehr, sehr düster, hat sehr düstere Passagen, ist sehr tief und so, sondern wirst du vielleicht eher einen fluffigen Love-Song dir anhören. Habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht, was an Liedern oder Songs, wie wir Anglophilen so sagen, so besonders ist, dass wir sie so gerne mögen? Songs sind ja irgendwie der große Spitzenreiter in der Verkaufsliste von Musik. Und nach der Einleitung müsste es euch eigentlich schon ein bisschen klar sein, denn Lieder sind so ein bisschen, wie der Biologe sagen würde, der Missing Link, das Bindeglied zwischen Wort und Musik. Ein Lied ist ja eben eine kleine musikalische Komposition mit Worten. Und das Lied ist vom Sprachlichen in der Regel keine Doktorarbeit und vom Musikalischen ist es keine Symphonie, kein komplexes Klangwerk, sondern ein Lied ist so mehr oder weniger einfach und eingängig mit einer schönen, und wenn wir schön sagen, meinen wir einprägsam, weil wir wollen ja alles wiedererkennen, Melodie. Max Gold hat mal irgendwann gesagt, die Leute, wenn sie bei einem Konzert klatschen, dann beklatschen sie nicht den Einfallsreichtum des Künstlers, sondern ihre eigene Gedächtnisfähigkeit. Also wenn wir schön meinen wir einprägsame, schöne Melodie und auch die Worte sind eher lyrisch, emotional als genau. Aber es macht wohl gerade diese Mischung aus Inhalt und Emotion aus, die uns Lieder so wichtig werden lassen. Wir alle erleben in unserem Leben Höhen und Tiefen, Freude, Schmerz. Und als Menschen, die an Gott interessiert sind, erleben wir auch Glaube, was Glaube mit uns macht und wie Glaube in uns wirkt. Und da wir nicht allein auf der Welt sind, gab und gibt es immer wieder Menschen, die in Liedern genau das auf den Punkt bringen, was du und ich gerade fühlen. Ich finde das irgendwie beruhigend, dass wir mit unserem Seelenleben nicht so alleine dastehen, sondern dass alles schon mal da war, egal wie traurig oder wie übergeschnappt glücklich wir gerade sind. Ja, und weil Lieder uns auf so verschiedenen Ebenen wie Verstand und Gefühl ansprechen, werden sie oft zu bleibenden Erinnerungen. In den nächsten Wochen während der Predigtreihe werden wir uns mal drei Arten von Liedern anschauen, nämlich freudige, traurige und vom Glauben geprägte Lieder, also drei relativ existenzielle Themen in Liedern. Und wir beginnen heute mit der Freude. Christoph hat im Vorfeld, habt das vielleicht mitbekommen, eine kleine E-Mail-Umfrage gemacht, welche Lieder ihr persönlich mit Freude, Trauer und Glaube verbindet und ob es konkrete Situationen gibt, die ihr mit diesen Liedern verbindet. Und jetzt sehen wir einen kleinen Clip, den Christoph auch gemacht hat, mit euren Antworten und den Songs dazu. Ich habe die Liste vorher gesehen und ich glaube, ich habe ein paar von euch wiedererkannt, die ihr es geschrieben habt. Habt ihr selber mitgemacht und habt ihr vielleicht eure Antwort wiedererkannt? Oder habt ihr die Umfrage verpasst, aber habt eigene Lieder im Kopf, die ihr mit Freude und freudigen Ereignissen in eurem Leben verbindet? Ich selber bin, und deswegen hat Christoph mich, glaube ich, auch für die Predigt ausgesucht, ein großer Musikfreund mit entsprechender Tonträgersammlung, zum Leidwesen meiner Frau. Das macht die Sache aber für mich nicht einfacher, ich habe aber der Umfrage auch nicht mitgemacht, sondern schwerer, denn man kann besser aus 100 Radiohits der 70er bis 0er Jahre diejenigen auswählen, die man am liebsten mag, als aus ein paar tausend CDs und Platten. Außerdem muss man ja, wenn man so Musikfreund ist, auch geschmackvoll auswählen und nicht dann zum Beispiel ein bisschen Spaß muss sein als seinen Lieblingsfreudesong benennen, damit eigentlich alle für eine Hohlmeise halten. Das war jetzt aber nicht mein Outing. Ich habe auch meine Lieblingsfreudesongs und die sind natürlich alle voll geschmackvoll. Aber eins muss ich zugeben, in den Songs, die meine Lieblingsfreudesongs sind, geht es in der Regel auch genau darum, was Roberto Blanco, ihr kennt ja wahrscheinlich alle, ein bisschen Spaß muss sein, sonst kennt ihr wahrscheinlich das Lied, ne? Was Roberto Blanco in diesem Lied zum Ausdruck bringt, oder man könnte nochmal ein aktuelles Beispiel, was ihr alle kennt, nehmen, nämlich ein Freudesong von den Toten Hosen, Tage wie dieser. In solchen Songs, egal wie anspruchsvoll die Musiker sind, geht's eigentlich um Spaß. Wenn wir Freudesongs hören, geht es ganz oft um Spaß. Und was ist denn Spaß für uns? Was macht dich glücklich? Und die Antworten aus unserem Clip, den wir gerade gesehen haben, sind da recht repräsentativ. Also die Leute, die ja geantwortet haben, die haben so geantwortet, wie das wahrscheinlich die meisten Leute tun würden. Spaß macht uns Liebe, jugendliche Action, wildes Autofahren mit Freunden, rumhängen mit Freunden, coole Veranstaltungen wie Konzerte oder sowas in der Art, Urlaub, Sport, also Sport irgendwie, wo ich mit Freunden Spaß mit Sport habe, irgendwie Beachvolleyball, keine Ahnung, so in der Richtung halt, ne? Vielleicht meine Hochzeit, Erfolge in Ausbildung oder Beruf, da gehen die Sektkorken hoch, wenn man da was Tolles erlebt, wenn ich meine Prüfung bestanden habe oder wenn irgendwie ein ganz tolles Ereignis gerade angestanden hat. Und wenn wir davon, von diesen Sachen reichlich bekommen, dann steigt unser Stimmungspegel und die Empfänglichkeit für Partylieder oder auch für Liebeslieder, wenn es um Liebe geht. Die meisten Pärchen unter euch haben so, das macht ja immer unser Lied und meine Frau und ich auch, aber ich werde jetzt nicht verraten, warum und auch nicht welches. Der Mensch ist so gestrickt, dass er positive Erlebnisse und dazu passende Musik miteinander verknüpft und sich mit dem Anhören der Lieder nicht nur ihren Inhalten, sondern auch die Lebenssituation hochholen kann, in denen er die Lieder mal gehört hat. Haben wir auch gerade ein paar Mal erlebt. Das erinnert mich an bestimmte Lieder, erinnern an eine bestimmte Lebensphase, an irgendwelche Erlebnisse. Die kommen dann immer wieder hoch, wenn man die da in der Zeit oder in dem ganz genauen Moment gehört hat. Eine Freundin von mir, Musikerin ihres Zeichens, hat mir mal berichtet, dass Musikwissenschaftler davon ausgehen, dass Musik, die ich so im Alter zwischen, sagen wir mal, ungefähr 15 bis 22 Jahren höre, prägend für meinen lebenslangen Musikgeschmack ist. Und das ist auch gar kein Wunder, denn das ist in der Regel so die Zeit des persönlichen Erwachens, so in der wildesten emotionalen Stürme. Ein paar von euch sind ja vielleicht noch ungefähr in dieser Phase drin. Also man liebt sich, man trennt sich, man ist beglückt und verletzt und so. Und von den Songwriter-Ergebnissen dieser Generation lebt die ganze Musikindustrie. Denn wer will schon einen Song hören, in dem ein Musiker beschreibt, wie er um 6 Uhr aufsteht, gut frühstückt, zur Arbeit fährt und abends wieder heimkommt und alles so ganz normal, halb bewusst durchläuft. Herausforderung, weil Lilly, wenn du mal so einen Song schreiben willst oder so, ob sowas auch erfolgreich sein kann. Ich glaube eher nicht. Ne? Da Lieder so etwas Wichtiges und Normales im Leben von Menschen sind, verwundert es nicht, dass auch die Bibel ein Buch oder sagen wir mal besser eine Buchsammlung mit vielen Liedern drin ist. Man findet in der Bibel viele Lieder. So sind zum Beispiel die Psalmen eigentlich nichts anderes als geistliche und dabei auch sehr ehrliche Lieder, sehr offene Lieder, wo Leute ihre Emotionen sehr, sehr direkt und sehr schonungslos beschreiben. Aber nicht nur dort, auch an anderen Stellen wird in der Bibel gesungen, gedichtet. Und so haben wir eine Fülle von Möglichkeiten zu unseren drei Themen, die wir jetzt in den nächsten paar Wochen haben, Freude, Schmerz und Glaube, passende Lieder aus der Bibel auszuwählen und uns mal anzusehen, wie biblische Figuren ihre Gefühle zu Musik machen in Liedern. Wir Prediger, wenn der Matze noch und Christoph noch sein, wir durften uns jeweils die Lieder aus der Bibel selber aussuchen, zu denen wir etwas sagen wollten. Und ich habe mir was ausgewählt, was genau in unsere Adventszeit reinpasst, nämlich das berühmte Magnificat, das Freudelied Marias am Anfang vom Lukas-Evangelium. Kennt ihr die Geschichte auswendig? Wird ein bisschen begleitet durch die Bilder, die jetzt hinten kommen. Also Maria, eine berühmte Frau, ist eine Parthenos. So heißt es im griechischen Text des Neuen Testamentes. Luther schreibt dazu Jungfrau, gemeint schlichtweg eine junge, unverheiratete Frau. Und im alten Israel, zu der Zeit, wo Maria gelebt hat, dürfte sie damit ungefähr 12 Jahre alt gewesen sein. 12 Jahre, ne? Krass, wenn man das aus heutiger Sicht sieht halt. Ne? Denn so das war ungefähr das Alter, wo man damals verlobt wurde, nicht eine Liebesheirat mit einem Menschen, die man irgendwo an der Uni kennengelernt hat oder so, gemacht hat, sondern normalerweise wurde man dann irgendwie verlobt, da wurde man so verkuppelt und hat dann jemanden gehabt und das war Maria auch mit einem Mann namens Josef, auch den kennt man so ein bisschen. Ne? Wir sind aber bei dieser Geschichte noch nicht im Stall, da sind wir erst in ein paar Wochen und somit sind wir mit der Geschichte vorweihnachtlich, denn vor der Geburt von Jesu passieren total seltsame Dinge. Bei diesem circa 12-jährigen Teenager erscheint nämlich ein Engel namens Gabriel, nicht Sigmar mit Vornamen, spricht mit Maria und erklärt ihr, dass sie Gnade bei Gott gefunden hat, schwanger werden wird, es ein Sohn wird, der Jesus heißen soll. Und dieser Sohn soll nicht irgendjemand sein, sondern er wird ein Herrscher genannt werden und Sohn des Höchsten. Aber das Wie ist anders, als man es so normalerweise kennt. Es gibt nämlich keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr mit dem Verlobten, der zur Schwangerschaft führt, sondern der Engel redet da was von Beschattung und Heiliger Geist. Und diese Geschichte ist derart merkwürdig, dass ich bis heute keinen Teenager kenne, der bei einer frühen Schwangerschaft mit einer solchen Ausrede bei seinen Eltern durchgekommen wäre. Und dann erzählt der Engel ihr noch, dass ihre unfruchtbare ältere Verwandte Elisabeth, so in der Bibel steht drin, die war schon mit ihrem Mann ein bisschen älter, der Priester im Tempel war. Die wollten immer Kinder haben, aber keine gekriegt und so. Also vielleicht ist sie nach heutigem Maßstab 45 oder 48 vielleicht gewesen. Wissen wir nicht, steht nicht so genau drin, kann man noch nicht so ganz genau einordnen. Aber so in der Art, diese Frau war bislang unfruchtbar. Und der Engel erzählt noch so nebenher, dass die auch gerade schwanger ist und dass es auch irgendwie zu Gottes Plan gehört. Maria erklärt sich dann nach dieser Ansprache durch den Engel mit allem einverstanden, sagt, das soll so geschehen. Und dann kommt danach, nach dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art, ein Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth. Also wahrscheinlich wollte sie mal, steht auch nicht in der Bibel eigentlich nicht so genau drin, warum sie eigentlich danach zu dieser Elisabeth, die auch, das ist diese ältere unfruchtbare Frau, die jetzt auch schwanger ist, wahrscheinlich wollte sie mal testen, ob das wirklich stimmt, was der Engel da erzählt hat. Also sie reist zu der Elisabeth und siehe da, Elisabeth ist wirklich schwanger und erkennt noch zudem auf irgendwie übernatürliche Weise, dass Maria auch schwanger ist. Die haben vorher nicht darüber gesprochen, sondern sie wird so empfangen, das gibt ein schönes altertümliches Bild hier dazu, da sieht man wohl auf der nehmen wir an, auf der rechten Seite, das wird Elisabeth sein, auf der linken Seite Maria. Und als die Maria da kommt, sagt sie, du bist auch schwanger und irgendwie ist Gott da am Werk. Und dann nach dieser Geschichte, nach dieser extrem seltsamen Vorgeschichte, wer das nicht seltsam findet, kommt danach mal zu mir und erklär mir, warum er das nicht seltsam findet, kommt der Text, das Lied, dieser Freudegesang-Lied, man kann sich jetzt darüber streiten, ob Maria das jetzt so mit einer großen Melodie gesungen hat, aber es wird immer als das Magnificat, als das Loblied von Maria bezeichnet. Und das ist nachzulesen bei Lukas 1, Verse 46 bis 56. Da liest man Folgendes. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Mich, die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu großen berufen. Zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Die Barmherzigkeit des Herrn bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückte richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Soweit der Text. Das ist also das berühmte Magnificat. So, den Magnificat kommt von Gott groß machen. Lateinischer Ausdruck. Und was stellen wir, wenn wir uns diesen Freudegesang von dieser jungen Frau anhören? Was stellen wir ganz nüchtern dazu fest? Der Freudegesang Marias ist kein Spaßsong, sondern da macht sich genauso merkwürdig wie das, was Maria vorher erlebt hat, eine ganz andere Freude, so eine tiefere Freude bemerkbar. Etwas, was man sich jetzt nicht so zurechtbiegen kann mit Spaßfaktoren wie Urlaub, Events oder wilden Autofahrten mit Freunden. Maria hat eigentlich, gucken wir uns mal die Lebenssituation von Maria an. Maria hatte eigentlich überhaupt keinen Anlass, sich über ein weltliches Vergnügen zu freuen. Das war irgendwie gerade alles gar nicht so spaßig, die Situation, in der sie war. Erstmal, ganz ordinär gesagt, war sie arm. Sie war in einer Situation, wo sie eine ganz einfache junge Frau war, in einer bescheidenen Familie und so in mittelalterlichen Bildern, wie dem, was wir vorher da gerade gesehen haben. Da werden immer so prachtvolle Gewänder und tolle Gebäude gemacht. Das ist nicht so gewesen. Die waren ja sehr, sehr, sehr arm. Die Familie, also vielleicht durchschnittlich arm für das Land damals, aber da hatte man eben nicht viel. Man hatte das, was man so zum täglichen Leben brauchte. Also sie konnte sich nicht über materiellen Wohlstand freuen. Und sie war auch nicht mit normalem Menschenverstand, also auf einem normalen Menschenverstand nachvollziehbaren Wege schwanger gerade. Und das Ganze in einer Gesellschaft, in der auf Ehebruch Tod stand und Frauen ohne Rechte waren, die unehelich schwanger wurden. Das ist noch schlimmer. Heute ist es ja manchmal noch so, dass Leute blöd angeguckt werden, wenn sie vielleicht mit 16 ein Kind bekommen. Mit 16, nicht mit 12, ne? Damals sozial adäquat, 12, aber wenn jemand heute so in der Situation ist, dann muss er sich auch viel blöde Sprüche anhören. Weil damals war es so, es war ein vollkommenes Unding, dass das passierte. Es wäre schon ein Unding gewesen, wenn Josef der Schuldige gewesen wäre. Und dann kommt noch hinzu, sie war eben, das wird ja berichtet in der Vorgeschichte, sie war verlobt mit Josef und sie musste die ganze Geschichte auch ihrem Verlobten erklären. Viel Spaß dabei. Wenn du dich selber mal in die Situation hineinversetzt und müsstest jetzt deinem verlobten Freund oder Mann erklären, dass jetzt irgendwie alles mal ganz anders gelaufen ist in dem konkreten Fall. Und jetzt aus der Ferne hört es sich wenigstens gut an, dass da ein Engel kommt und sagt, da wird durch dich der Sohn des Höchsten geboren werden, was ganz Besonderes, und das ist mit Heiligem Geist und Überschattung verbunden halt. Aber was würden denn so die Frauen im Raum sagen? Wenn ihr in dieser Situation wärt, würdet ihr gerne Leihmutter für ein göttliches Wesen sein? Fühlt sich dieser Gedanke nur gut an oder ist er nicht auch ein bisschen angsteinflößend? Im Nachhinein kann man schön reden. Im Nachhinein ist Maria eine der gepriesensten Frauen der ganzen Kirchengeschichte und auch nicht ganz zu Unrecht, weil Maria ja auch hier Mut und Gottestreue und Ehrfurcht gezeigt hat. Aber was ist, wenn ich in der Situation wäre und davor so herausgefordert wäre? Und dann war Maria bei all dem ein eben circa 12-jähriges Mädchen aus der Provinz, ohne Hochschulbildung, ohne überhaupt irgendeine große Bildung. Vielleicht hat sie in alten Texten von den alten Texten des Alten Testaments gehört. Gelesen wird es ja nicht haben, sondern vielleicht hat es irgendwo mal gehört. Und sie muss diese Botschaften, die ihr da um die Ohren gehauen werden von einem Engel und von Elisabeth, dass da Gottes Sohn in ihr heranwächst und dass es auf übernatürliche Weise geschieht, ganz allein mit sich ausmachen. Aber was ist dann, was Maria zu diesem Freudenausbruch, der so aus diesem Lied hervorgeht, was sie da singt, oder aus diesem lyrischen Gedicht oder so, was sie da so halb singend vielleicht vorträgt halt. Was bringt sie dazu? So große Worte von einer jungen, blutjungen Frau in einer kleinen Stadt in Israel. Ich glaube, dass es liegt daran, dass sie gerade einen absolut einmaligen Crashkurs erlebt. Der Engel sagt nämlich zu Maria bei der Ankündigung der Schwangerschaft: Bei Gott ist alles möglich, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria erlebt gerade in eigenem Leib und ihrem engsten Umfeld mit ihrer Verwandten Elisabeth, alles geht, wenn Gott handelt. Eine Jungfrau kann ohne Geschlechtsverkehr schwanger werden. Eine unfruchtbare Frau, Elisabeth, kann Kinder bekommen, wenn Gott es will. Wenn Gott es will. Das erinnert mich an das Schreckenslied meiner Kindheit. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Hat meine Mutter immer gerne für mich gesungen und sie musste es immer wieder singen, weil zum Beispiel der Opa es so goldig fand, wie dem Jungen dabei die Tränen runterkullerten. Und das ist eine der ersten Erinnerungen von mir. Wirklich, ich kann mich da wirklich noch dran erinnern. Ich habe mir nämlich immer irgendwie gedacht, ich war immer schon so ein kleiner Grübler, was heißt hier eigentlich, wenn Gott will? Will er einfach nicht? Und um beim Thema Kinderkriegen zu bleiben, einige hier im Saal werden vielleicht denken, wenn sie diese Elisabeth-Geschichte hören mit der unfruchtbaren Frau, auch so, ich habe auch noch kein Kind. Ja, und vielleicht, weil es nicht klappt, obwohl ich glücklich verheiratet bin, vielleicht, weil ich noch solo bin und noch niemanden habe, der jetzt das, wo es gut dazu passen würde. Oder vielleicht schon, vielleicht wollte ich schon, bin in einer Beziehung oder in einer Ehe und könnte mir schon Kinder vorstellen, aber habe Angst davor, weil die Lebensumstände gerade nicht so gut sind und man vielleicht kein Geld hat oder das irgendwie gerade nicht passt und man Angst vor den Folgen hat. Man ist vielleicht noch im Studium und weiß nicht so richtig. Ne? Und ich kann das auch gut mitfühlen, diesen Punkt, denn meine Frau und ich, wir sind auch noch kinderlos und wir hätten eigentlich auch ganz gerne ein Kind. Das ist auch ein Wunsch, den wir noch haben. Nicht ganz begraben haben, aber der sicherlich ein präsenter Wunsch ist. Aber es geht hier bei dieser Elisabeth- und Maria-Geschichte nicht um Kinderwunschpraxis, sondern es geht um Gottes Willen. Und wenn ich Gottes Willen, wie er ist, nicht wie ich will, sondern wie Gottes Willen ist, wenn ich den in meinem Leben erlebe, mächtig, vielleicht sogar etwas übernatürlich, auf jeden Fall mit großen und erstaunlichen Auswirkungen. Eine Jungfrau wird schwanger, eine unfruchtbare Frau wird auch schwanger. Ja, dann, wenn ich dann auch noch damit einbezogen werde in diese Geschichte, wenn ich erlebe, ich bin ein Teil davon, wie Gott gerade handelt, da macht sich freudiges Staunen breit. Maria hatte gar keinen Kinderwunsch, gehe ich mal davon aus. Gewiss nicht, denn sie war ja 12 Jahre alt verlobt und sie wusste, was passiert, wenn sie jetzt irgendwie schwanger wird. Also ich glaube nicht, dass sie da saß und oh, schön, wenn ich jetzt irgendwie ein Kind bekomme, vielleicht auch noch den Sohn Gottes oder so. Sondern ihre Freude entsteht darüber, dieser Magnificat-Gesang, vom ganzen Herzen preise ich den Herrn, ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Diese Freude, die da rauskommt, halt, die entsteht darüber, dass sie als einfache junge Frau, als ein 12-jähriges Mädchen in Israel eine Rolle in Gottes großen Plan spielen darf. Das überrascht sie. Und da sagt sie dazu, ein Vers davon ist ja, mich, die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu großen berufen. Mich, die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu großen berufen. Was dann noch für Worte bei Lukas kommen in dem Lobgesang? Erstaunen bei dieser jungen 12-jährigen Frau und scheinbar auch eher in stillen Maria, das sind so eigentlich so ziemlich die einzigen Worte. Ganz wenige Sätze sind sonst noch überliefert, die von Maria überliefert werden. Maria war nicht so eine Frau, die viel geredet hat in ihrem Leben. Zumindest hat das niemand für überlieferungswürdig erachtet, sondern das ist so ein zentraler Ausbruch. Und man wundert sich so ein bisschen, was platzt da aus der 12-jährigen Frau raus? Sie zeigt auf, dass wie Gott mit Herrschern, mit Armen und Reichen umgeht, wie er sie gesehen hat. Und sie sieht, dass der Schlüssel zur Barmherzigkeit Gottes, also dass Gott sich uns liebevoll zuwendet, nicht Ergebnis von der moralischen Leistung oder von unseren Eigenschaften sind. Also nicht von tollen Dingen, die wir tun oder nicht von tollen Sachen, die wir von Natur aus mitbringen, sondern unsere Ehrfurcht vor ihm. Das hebt sie hervor. Sie sagt, dass es die Ehrfurcht ist, die dazu führt, dass Gott hier handelt. Und Maria ist baff vor Freude über Gottes Zuwendung, aber sie spricht auch daneben Worte, ähnlich wie die Verwandte Elisabeth, die vorher auch so in einem Taumel des Heiligen Geistes irgendwie redet, die nicht nach ihrer eigenen Weisheit klingen, nicht nach etwas, was ein 12-jähriges Mädchen selber schon erfahren hat, sondern einmal nach einer liebevollen Beschäftigung mit der Bibel, hier in Form des Alten Testamentes, besonders bestimmte Psalmen, denn deren Wortlaut und bestimmte andere Stellen im Alten Testament klingen hier an in diesem Magnificat, in diesem Lobgesang. Sie wird die Bibel damals, wie sie damals war, das Alte Testament relativ gut gekannt haben und hat da vielleicht ein bisschen mit gelebt. Man merkt da, dass das aus ihr, dass jetzt diese positive Erfahrung sich so umsetzt, dass sie Sachen, die sie schon gelesen hat, auch für sich persönlich in Anspruch nimmt. Und es klingt einfach so, dass das nicht von ihr kommt, sondern von dem, der sie, wie es so zärtlich vorher heißt, in der Ankündigung des Engels überschattet hat. Der Heilige Geist. Wenn wir uns also dieses Magnificat von Maria angucken, dann ist das Fazit für uns irgendwo, es gibt tiefere Freude als Freude durch Spaß. Ich will jetzt den Spaß nicht kaputt machen. Spaß ist total wichtig im Leben. Und ich möchte hier keine Anti-Spaß-Predigt halten. Habt Spaß und genießt euer Leben. Ne? Aber es gibt eine tiefere Freude noch als diese oberflächliche Freude, die wir uns suchen und die in Liedern beschrieben werden, in weltlichen Liedern beschrieben. Es gibt zu entdecken, dass Gott Interesse an meinem Leben hat und dass man als gläubiger Mensch mit Ungewöhnlichem rechnen darf. Aber nicht so als lustige Spielchen, dass mal irgendwie was, Mystisches passiert, sondern vor dem Hintergrund der total unbeschreiblich großen Liebe Gottes für jeden Menschen, die sich entfalten kann, Liebe Gottes kann sich entfalten, wenn wir mitmachen wollen und uns öffnen für Gottes Plan. Jetzt sind wir natürlich nicht Maria. Jesus wurde nur einmal geboren und das nächste Mal ist angekündigt, dass er wiederkommt, dann wird er nicht aus einem Mutterleib kommen. Aber wir können was lernen von der Haltung von Maria. Wir können uns nämlich selbst, und das tut Maria hier, Maria hat sich nicht als eine Königin aufgespielt in diesen Worten, ganz im Gegenteil, sie hat sich als niedrig bezeichnet, als eine Sklavin, als eine Dienerin. Wir können uns selber als niedrig empfinden, und das meine ich jetzt nicht als künstlich erniedrigen, nicht als so eine Art Geißelung, so nach dem Motto, ich bin ja eh nichts wert und ich tauge nichts oder sowas, sondern wir können erkennen, dass wir uns Gottes Liebe nicht durch Taten verdienen können. Niedrig in dem Sinne, dass ich feststelle, es kommt nicht darauf an, was ich bin oder was ich tue. Und im Gegenteil, leider sind wir eher so, dass wir meinen, Freude durch Spaß bekommen zu wollen. Und wenn Spaß ein Selbstzweck ist, also wenn ich mir so widdi-widdi-wupp die Welt so machen will, wie sie mir gefällt, so heißt es bei Pippi Langstrumpf halt, ne, dann werde ich mir selbst zum Gott und sperre Gott aus, weil der gar keine Chance mehr hat, mein guter Ratgeber zu sein. Und um es mal ganz kurz und brutal zu sagen, das ist Sünde. Sünde ist nicht eine Abweichung von einem Verhalten, wo ich eine Vorschrift übertrete und dann habe ich das jetzt getan, sondern Sünde ist was viel Grundsätzlicheres. Sünde ist eigentlich so diese innere Abweichung, Gott nicht Herr sein zu lassen, sondern selber Herr sein zu wollen. Und so kann auch, ich komme nochmal auf das Thema Kinderwunsch zurück, so könnte rein theoretisch auch ein Kinderwunsch zur Sünde werden, wenn es mir mehr darum geht, ein Kind zu bekommen, weil das jetzt ja so sein muss, das gehört noch so irgendwie mit zum Leben dazu, und dabei nicht auf Gott zu vertrauen, ob der es nicht für eine gute Idee hält, dass man ohne Kinder ist und nicht etwas anderes mit einem vorhat. Dass Maria eine Ankündigung einer Schwangerschaft bekommen hat, ist ein reiner Zufall, kein Generalversprechen. Für jeden von uns kann unser Weg mit Gott was ganz Individuelles sein. Und das Spannende daran ist, dass wir das erleben können, wenn wir Gott Herr sein lassen und nicht selber unseren Spaß bestimmen wollen. Und diese Sünde, sie es selber machen wollen, ist ein Schweinehund. Und hüte dich davor zu denken, du hast ein Verhalten im Griff. also mir persönlich ist in den letzten Wochen mehrfach bewusst geworden und sehr deutlich vor Augen gehalten worden, wo ich selbst Mist gemacht habe. Das ist mir ein paar Mal passiert und auch ein paar Mal vor Augen geführt worden. Und leider tut mir das viel mehr weh, wenn man gläubiger Christ ist, so in seinem Leben zu entdecken, dass da Mist ist, als wenn ich ein Unwissender bin. Also wenn ich so ganz unbefangen so durchs Leben gehe und denke, so im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung und da sind ein paar Sachen, dann mache ich das ja nicht so vor dem Auge, dass ich das jetzt irgendwie mit Gott ausmachen muss, sondern tue ich das gewissermaßen als Unwissender, der denkt, es gibt ja nur den Spaß, den wir uns durch gute Action selbst machen können. Man hat es nie im Griff. Und deswegen ist die gesunde Haltung eines Christen, korrekturfähig zu bleiben, Fehlverhalten in meinem Leben zu erkennen und es zu bekennen vor Gott und vor den Menschen. Und genau das ist die gelebte Ehrfurcht, von der Maria in diesem Lied spricht. Und glaub mir, diese Ehrfurcht, die tut manchmal ganz schön weh, aber sie ist der Weg dazu, und ich sage jetzt mal brutal, vielleicht der einzige Weg, dass Gott in unserem Leben mit uns handeln kann. Man könnte so diesen Punkt, so, das ist ja ein Anstoßpunkt für viele Leute, sagen Sünde und ein bisschen altertümlicher Begriff und so weiter. Man könnte, wenn man sich da diese Schilderung in der Bibel anguckt zum Thema Sünde, Abweichung irgendwie von Gottes Weg, dann könnte man das irgendwie rechtlich betrachten. Das ist ja so mein Berufsmetier. Man könnte sagen, vielleicht ist es ja so gemeint, Gott will Buße von uns, Gott will ehrfürchtige Menschen, um danach dann so der großzügige Richter zu sein. Er will von uns, dass wir so auf Knien angekrochen kommen und ja, okay, dann ist gut, ne? Du hast dich gedemütigt und dann passt's. Ne? Aber das Bild, das passt überhaupt nicht zu dem liebenden Aufopfern an Gott, wie er uns in Jesus Christus als Mensch begegnet ist. Das passt überhaupt nicht zusammen. Der Gott, der für uns gestorben ist, nachdem er Mensch geworden ist. Gott braucht bußfertige Menschen, Leute, die ihre Fehler bereuen, nicht um sich daran zu ergötzen irgendwo, nicht um Recht zu sprechen oder so, sondern das ist eine ganz dringende Voraussetzung, damit wir offen werden für ihn. Und das Gute, das er in unserem Leben machen will, dann auch passieren kann. Mein Tipp also so am Ende der Predigt, räumt mal auf in eurem Leben. Und die Vorweihnachtszeit, die ist hektisch und wie die Steffi das gerade schon gesagt hat, ich kann das gut nachempfinden, bei uns geht es auch so ähnlich zu und im Beruf geht es noch schlimmer zu. Die Vorweihnachtszeit ist eine hektische Zeit, aber die Vorweihnachtszeit ist auch eine gute Zeit, wo es draußen so dunkel ist früh und wo die Stimmung so ein bisschen emotional ist, die ist eine gute Zeit dafür, aufzuräumen im Leben. Nehmt euch klein, denkt euch niedrig, nicht niedrig, minderwertig, sondern denkt euch so, dass ihr euren Willen und eure Wünsche nicht als das übernimmt, macht Gott groß, Magnificat. Seid ehrlich vor Gott, bittet ihn um Vergebung, wenn es nicht so gut in eurem Leben aussieht, und bittet ihn darum, in euer Leben zu kommen, wenn er noch nicht drin ist, oder sagt ihm, dass ihr ihm ab sofort wieder richtig zuhören wollt und ihm folgen wollt. Und wenn er das tut, dann will ich demnächst mal euren Song darüber hören, was Gott in eurem Leben gemacht hat. Es gibt viele Songs, die Leute geschrieben haben. Und so einen Song hören wir jetzt auch nochmal von der Band. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.